Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben. Jakobus war das gerade. Hören, tun, Alltag tauglich, alltagstauglich. Das habe ich heute mal so genannt und wir kommen da gleich drauf, warum. Genau, wir haben einen Text heute zur Predigt aus dem Kolosserbrief Kapitel 2, die Verse 6 bis 15. Und ich lese ihn uns heute nach der Luther-Übersetzung. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm. Verwurzelt und gegründet in ihm. Und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und voller Dankbarkeit. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und leeren Trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, durch Ablegen des sterblichen Leibes, in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und die Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Soweit, so gut. Schöner, langer Text. Viel, viel, viel Inhalt. Tiefsinnig, auf engstem Raum verdichtet. Paulus, so wie man ihn kennt. Und irgendwie schwer zu fassen. Wenn man den so liest, kommst du nicht sofort drauf, was habe ich jetzt gerade gelesen? Da liest du nochmal und denkst, Moment, was war das jetzt noch? Und ich hatte so für mich den Eindruck, wir haben uns daran gewöhnt. Man liest das so, sagt, jo, stimmt, klar, natürlich, Häkchen. Und kenne ich schon, habe ich schon mal gehört. Und ich habe mich bei dieser Vorbereitung gefragt, was um alles in der Welt berührt so ein Text meinen Alltag? Hat das irgendwas mit meinem Leben überhaupt zu tun? Oder sind das schöne Gedankenkonstrukte, die wir irgendwie so in unserem Kopf haben? Aber naja. Was hat so ein Text mit Rasenmähen, mit Steuererklärungen, mit Wasserhahnreparaturen oder Schulstress zu tun? Berührt das meine Beziehung zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu Nachbarn, zu Freunden? Und auf den ersten Blick habe ich gedacht, irgendwie sind das so zwei Welten. Hier das eine, Theologie, da das andere, das normale Leben. Man kann so einen Text natürlich jetzt toll analysieren. Und ich bin zwar nicht der Star-Theologe, aber ich könnte das jetzt mit euch machen. Ich könnte darüber einen Fachvortrag halten. Wahrscheinlich würdet ihr gähnen und gucken auf die Uhr, wann ist er jetzt endlich fertig. Und dann verlassen wir den Raum und das Verhalt ungehört und jeder geht in das Seine. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Jesus Christus Jesus, so lebt auch in ihm. Da fängst doch, finde ich, schon an, oder? Ist das bei mir überhaupt so, habe ich gefragt. Ist das bei dir so? Ja, ich habe Jesus angenommen. Du vielleicht auch. Und ich glaube an ihn. Ich bin sein Nachfolger. Du vielleicht ja auch. Aber wie verändert das jetzt unser Leben? Oder wie gestaltet das unser Leben? Lebe ich in ihm, wie es da heißt. Was heißt denn das? Kürzlich hatte ich eine längere Autofahrt, ist vielleicht 2-3 Wochen her, und ich musste, weil es ziemlich lange Strecke war, mal eine Pause einlegen und steuerte ein Fastfood-Restaurant an, wie man hier unschwer erkennen kann. Und ich bekenne was, ich freute mich auf dieses ungesunde Essen, weil ich hatte einfach schlicht mal Lust, mal so ein bisschen was, ja, mit viel Fett und Zucker zu essen. Naja, ich habe meine Bestellung aufgegeben und erhielt dann auch ein bisschen später das Essen da an den Tisch gebracht und habe also erwartungsvoll das erste Chicken Nugget genommen und habe sehr genüsslich drauf rumgekaut. Und dann habe ich nochmal so hingeguckt und irgendwas hat mich irritiert. Ich habe mich gedacht, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht, oder? Und dann ist es mir aufgefallen. Ich hatte eine 6er-Packung bestellt, aber ich hatte eine 9er-Packung bekommen. Du Glückspilz, habe ich gedacht. Das ist ja mal cool, ne? Kriegst hier also mehr, als du eigentlich haben wolltest. Und dann hat sich so eine leise Stimme in mir gemeldet. Kein Witz, war wirklich so. Und die sagte, eigentlich hast du nur 6 bezahlt, oder? Und dann fand ich diesen Einwurf ziemlich kindisch und habe gesagt, ey, Moment mal, die sind doch selbst schuld, ja, wenn die nicht 6 und 9 auseinanderhalten können, was ist so mein Problem? Und diese leise Stimme ist aber irgendwie hartnäckig geblieben und hat gesagt, jetzt stell dir nur mal vor, es wäre umgekehrt gewesen. Du hättest 9 bestellt und hättest 6 gekriegt. Du wärst da hingegangen und hättest dich beschwert, oder? Da muss ich dieser leisen Stimme recht geben. Sagt, ja, das stimmt natürlich schon. Aber ich habe gesagt, ey, die nehmen das doch sowieso nicht zurück. Ich habe jetzt schon angefangen zu essen. Das ist doch lächerlich, ja. Also, es ist doch wie die sowieso wurscht. Die machen Millionen Umsatz jeden Tag. Das kommt doch für die gar nicht drauf an. Wie ihr nun angenommen habt, denn dann Christus Jesus so lebt auch in ihm. Ich habe mich dann mal so gefragt, wie ist das eigentlich mit der Ehrlichkeit? Im Großen und Ganzen natürlich. Aber so im Kleinen, geht es da um so banale Dinge wie sowas? Schlussendlich bin ich da mit meinem Kassenbon und dem Tablett nochmal hin zum Ausgabeschalter und habe dieser verdutzten Angestellten gesagt, ich wollte noch was nachbezahlen. Ich hätte mehr bekommen, als ich bestellt hätte. Und dann hat sie mir breit ins Gesicht gelächelt und sagt, freuen Sie sich, hat es Ihnen hoffentlich gut geschmeckt, das war ja unser Fehler, machen Sie sich keinen Kopf. Okay, bin ich dann wieder gegangen. Es war mir echt gesagt ein bisschen peinlich, da hinzudackeln und dachte, was sagen die anderen, wenn die da drumherum das mitkriegen. Aber im Nachhinein habe ich gemerkt, Gottes Geist in mir hat sich darüber gefreut. Ja, ich hatte in diesem Moment genau das gemacht, was Jesus auch getan hätte, nämlich ehrlich zu sein. Kleinigkeit. Aber so gesehen spielt der Glaube und das, was ich in der Bibel lese, irgendwie doch eine ganz schön merkliche Rolle in meinem Leben. Nur, dass ich es manchmal gar nicht registriere, dass ich manchmal gar nicht mitkriege und der Sache überhaupt keine Bedeutung mehr beimesse. An welche Überschneidung deines Glaubens mit deinem Alltag erinnerst du dich, wenn du an die zurückliegende Woche denkst? Wenn jetzt mal so ein bisschen überlegt, was letzte Woche alles war. Wo hat dein Glaube eine Rolle gespielt? Gab es Momente, in denen du anders gehandelt hättest, wenn du kein Christ gewesen wärst? Vielleicht weniger über das Wetter gejammert und geklagt als der Rest der Menschheit? Vielleicht geduldiger mit deinem Partner gewesen, als es so üblich und normal ist. Vielleicht kein Computerspiel während der Arbeitszeit gezockt, weil du Respekt hast vor deinem Arbeitgeber. Wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm. Da geht es also um ganz simple, normale Kleinigkeiten aus unserem Alltag. Wie treu stehe ich zu dem, was ich sage? Kann man sich auf mich verlassen? Wofür gebe ich mein Geld aus? Wie sehr nehme ich Dinge krumm, die andere mir nachsagen? Wie beleidigt bin ich? Wie eingeschnappt? Mach mal den Faktencheck. Frag dich mal, verändert mein Glaube tatsächlich meinen Alltag? In welchen Bereichen? Und wo vielleicht auch nicht? Seid verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Da geht es um Fundamente, fest gegründet, das ist ein Text für Architekten, Fundamente, auf die man eine Existenz aufbaut, wo man sein Leben draufbaut, wie wir so gerne umgangssprachlich auch sagen. Und es geht um Wurzeln, also um Halt, um Nährstoffe, um das, was mir irgendwie Kraft gibt. Und da ist die Frage, worin ist meine Persönlichkeit verankert? Was prägt mich? Was hält mich? Ist es der Mainstream, das normale Denken, wie das heute im 21. Jahrhundert üblich ist, so mit allem aktiver und passiver? Oder bin ich als Persönlichkeit in Christus verankert? Ist das mein Halt, meine Wurzel, mein Fundament? Wie ihr gelehrt worden seid, schreibt Paulus, die Basis meiner Werte, meiner Überzeugungen sind also in biblischer Lehre verankert. Darauf setze ich, das hält mich, daran prüfe ich Lebensfragen. Vor ein paar Tagen hat mich meine Frau zur Rede gestellt. Kommt bei uns schon hin und wieder mal vor, sollte euch trösten, wenn es bei euch auch so ist. Und sie hat mir einige Dinge gesagt, weil in unserer Beziehung nicht alles so toll läuft und weil ich mich nicht besonders feinfühlig ihr gegenüber benommen hatte. Und sie hat mir das gesagt und ich war erstmal ziemlich geknickt und auch ein bisschen eingeschnappt. Ich fühlte mich irgendwie auch gar nicht verstanden, weil ich hatte ja irgendwie eine gute Absicht dabei und fühlte mich echt zu Unrecht kritisiert. Vielleicht kennt ihr das ja so ein bisschen, weiß nicht, wie es bei euch so aussieht. Gut, ich habe dann begonnen, ihr nochmal ein bisschen genauer zuzuhören. Ich habe mal nachgefragt, wie meinst du das? Und ich habe mich rückversichert und gesagt, verstehe ich das jetzt richtig? Meinst du das? Und während wir so redeten, ploppten in mir so ein paar Wahrheiten auf, die ich der Bibel entnehme, dem, wie ich gelehrt bin. Waren so Sätze wie, ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie, kommt aus dem gleichen Brief wie unser Predigtext. Lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. Oder was siehst du, den Splitter in deines Bruders oder in deiner Frau Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr. Bevor jetzt ein Missverständnis entsteht, ich hatte diese Bibeltexte nicht im Kopf in dieser Situation, also ich habe die nicht vor mir gesehen. Aber ich hatte sie im Herzen. Die habe ich schon zigmal gelesen und die waren mir bekannt und bewusst. Ich bin darin verwurzelt. Und sie prägen meine Entscheidungen. Und so musste ich in diese Situation mir eingestehen, dass meine Frau recht hat. Und dass es an der Zeit ist, ihr das auch zu sagen und mich mal zu entschuldigen, sie um Verzeihung zu bitten und natürlich auch mein Verhalten zu verändern. Seid verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Dein Glaube prägt dein Denken, dein Fühlen, dein Handeln. Und das oft, ohne dass du es bewusst so merkst, aber doch nachhaltig. Es verändert was, Stück für Stück. Biblische Lehre ist ein Nährboden, ein Nährboden deines Lebens, aus dem heraus Dinge erwachsen. Und deshalb treffen wir uns ja regelmäßig hier, um darüber nachzudenken, davon zu hören, darin zu lesen. Die Grundlage des Glaubens sind das Fundament, auf dem deine Entscheidungen fußen und aufbauen. Ob das in der Kindererziehung ist oder wenn Rechnungen im Briefkasten liegen, wenn dein Auto kaputt geht oder wenn du Stress mit deinen Schwiegereltern hast. Nimm dir hin und wieder mal einen Moment, um dich da dessen zu besinnen. Auf welcher biblischen Aussage gründet gerade aktuell mein Verhalten? Warum gehe ich das Problem, was mir bei der Hand liegt, so an, wie ich es angehe? Was ist die biblische Lehre dahinter? Gibt es eine? Was ist die Grundlage meiner Reaktion? Warum empfinde ich das so? Ist meine Wut berechtigt oder mein Frust oder meine Euphorie? Auf welches geistliche Prinzip geht das alles zurück? Und wenn du irgendwie feststellen solltest, dass das, wie du reagierst und das, was die Bibel sagt, weit auseinanderklaffen, dann ist es vielleicht an der Zeit, doch nochmal darüber neu nachzudenken und etwas zu verändern. Das ist eine Riesenchance des Evangeliums. Wir können immer wieder neu anfangen. Ist das nicht klasse? Paulus schreibt dann weiter, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Das war für die Leute in der Stadt Kolosse, an die dieser Brief gerichtet war, schon ein echtes Problem. Denn da kamen ständig Reisende vorbei, irgendwelche Christen und Leute, die ihnen alles Mögliche erzählt haben und es vor allem immer wieder sagen, das ist Gottes Wille für euch, so müsst ihr das machen. Manche erzählten ihnen, sie müssten mehr gesetzlich sein, sie müssten viel mehr Gebote halten, sie müssten sich beschneiden lassen, was nicht alles. Andere kamen und sagten, na, der Leib ist völlig egal, Körper, das ist doch alles irdisch, bleibt hier. Also es geht nur um den Geist, es geht um die Erleuchtung, Leute, überlegt mal. Gut, alte Kamellen von vor 2000 Jahren, was interessiert uns das? Wie ist es heute? Hat uns das noch was zu sagen, so ein Satz? Wir werden ja heute tagtäglich auch mit allen möglichen Messages konfrontiert, nicht nur von solchen Kanzeln wie hier, sondern in unseren Bildschirmchen und sonst wo. Botschaften, die durchaus auch uns Dinge weismachen oder die sie uns unterschieben und sagen, das ist wichtig, mach das so. Dinge, die vielleicht nicht unbedingt der Bibel entsprechen. Es gibt keine absoluten Wahrheiten. Ist so eine Message, die immer wieder kursiert auf allen möglichen Ebenen, allen möglichen Facetten. Es gibt keine absolute Wahrheit. Solange man Jesus gut findet, ist der Rest der Bibel unerheblich. Hörst du auch immer wieder. Alle Formen der Liebe sind gleichwertig und richtig. Standardmeinung. Geiz ist geil, ist vielleicht schon gar nicht mehr aktuell, aber sowas kommt ja auch. Jeder ist sich selbst der Nächste, guck, dass du dein Leben, dass das gut läuft und, und. Überzeugungen, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Merken wir den Unterschied noch? Ich war vor einiger Zeit mit ein paar Kollegen im Auto unterwegs und wir haben viel erzählt. Und einer von den beiden hat vor allem erzählt und hat von seinen Erfahrungen und seinen ganzen Begegnungen und was er nicht alles erlebt hat. Und je länger er redete, umso mehr glitt seine Schilderung und seinen Berichten da in Klage ab und in Schimpferei und in übles Reden über andere Menschen. Da war also ein Grat, der war haarscharf, ja, zwischen sachlicher, kritischer Anmerkung, manches läuft ja einfach nicht gut, und Lästerei, dass ich einfach schlecht über andere rede und das ist nicht gut. Die Philosophie unserer Zeit lautet, das muss doch mal gesagt werden dürfen. Ich lasse mir doch den Mund nicht verbieten. Was sagt die Bibel? Erinnere sie daran, dass sie niemanden verleumden, nicht streiten, freundlich sein und alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Aus einem Munde kommen Loben und Fluchen, das soll nicht so sein, meine Brüder und Schwestern. Also hält mein Glaube dem Alltagstest stand? Wird mein Reden, bleiben wir mal bei dem Beispiel, als wertschätzend, als hilfreich, als freundlich, als gut wahrgenommen? Oder hören die Leute und sagen, oh, ganz schön bissig, ganz schön herablassend, ja, von oben runter, ganz schön lästernd. Wisst ihr, wir können lange und ausgiebig über so theologische Texte diskutieren und mache ich auch mit, bin ich dabei. Aber da fängt es doch an, oder? Wie ich rede, zeigt doch, wovon ich wirklich überzeugt bin. Denn Jesus hat doch sicher recht, wenn er sagt, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Eine sehr praktische Übung für kommende Woche ist es vielleicht mal, das eigene Reden einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Wer kommt bei mir eigentlich per se schlecht weg, wenn ich so erzähle? Und was für eine Stimmung verbreite ich mit dem, wie ich Dinge sage? Versucht mal mitzukriegen, was für eine Stimmung entsteht, nachdem ihr Sachen erzählt habt. Geht es den Leuten danach besser oder sind sie murziger? Über wen kann ich mich vielleicht ohne Ende aufregen und komme da scheinbar ja nicht drüber weg, wobei mir doch der Glaube eigentlich helfen will. Wir müssen uns gar nicht bei den großen Themen dieser Welt aufhalten, sondern können im Kleinen bei uns selber anfangen. Damit es nicht am Schluss auch über uns heißt, wie über Petrus, deine Sprache verrät dich. Du schwätzt zwar so und sagst immer, du bist ein Christ, aber was du da erzählst, kannst du auch gerade vergessen. Denn in ihm, so sagt Paulus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid erfüllt durch ihn. In ihm seid auch ihr beschnitten, gibt ja immer noch ein paar Zwischensätze, mit ihm seid ihr begraben, mit ihm seid ihr auch auferweckt. Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht. Große Theologie. Etwas für Denker und für Freunde biblischer Systematik. Was hat das bitteschön mit unserem Alltag zu tun? Was bedeutet das eigentlich für dich, für mich? Ich war vor ein paar Tagen, Wochen auch schon wieder unterwegs. War zu einem Wochenende mit Freunden gefahren. Und es war auch sehr heiß draußen. Und ich hatte einen Leihwagen. Unser voriges Auto war defekt, beziehungsweise sollte verkauft werden. Und in diesem Leihwagen war die Klimaanlage kaputt. Und ich hatte so einen Hals. Ich mag Hitze ja eh nicht, das wisst ihr inzwischen. Und ich habe gesehen, dass ich an mein Ziel kam. Sprich, ich bin gefahren, was das Zeug hielt. Und ein paar Tage später flatterten mir zwei Knöllchen ins Haus. Ich hatte also rekordverdächtig an einer Fahrt zweimal bin ich geblitzt worden, hatte ich vorher noch nie. Jo, zugegeben ist ein Kavaliersdelikt, oder? Hat mich auch schlussendlich nicht viel mehr gekostet als 80 Euro und man kann sagen, ja, komm, vergiss es. Ich bin schuldig geworden. Mache ich mir doch nichts vor, oder? An der Straßenverkehrsordnung, dem Staat. Ich habe andere Leute vielleicht gefährdet, weiß ich nicht mehr. Und ich bin aber gegenüber Gott schuldig geworden. Das heißt doch, dass wir der Obrigkeit untertan sollen. War das nicht so? Mein Verhalten hat in dieser Situation Gottes Anspruch nicht entsprochen. Und das merke ich doch Tag für Tag in meinem Leben, wenn ich ein ganz klein bisschen sensibel bin. Und spätestens dann, wenn ein Bußgeldbescheid ins Haus flattert. Diese Wahrheit des Evangeliums hier, die zeigt mir doch, dass meine Schuld mich ins Grab bringt und in die ewige Trennung von Gottes Herrlichkeit, wenn ich nichts dagegen unternehme. Und sie zeigt mir aber umso mehr, dass nicht ich den Ansprüchen Gottes genügen muss oder sogar kann, sondern dass jemand anderes das an meiner Stelle gemacht hat. Jesus starb für mich. Für einen Strafzettel, aber nicht nur dafür, damit ich weder von überfahrenen roten Ampeln noch von viel gravierenderen, schlimmeren Dingen schlussendlich konsequent in der Hölle lande. Mit ihm ist mein altes Leben in Selbstbestimmung tot, gestorben, beerdigt. Und mit ihm bin ich zu einem anderen Menschen, zu einer neuen Kreatur, zu einem neuen Leben auferstanden. Ich lebe nun in seiner Welt, in seinem Sinn, dank seiner Kraft. Und das hat mich so erinnert an einen Tandemsprung. Ja? Ich hänge an einem Schirm, ich hänge an Christus und würde ohne ihn jämmerlich abstürzen und in den Tod hineinstürzen. Mit ihm, an ihm, in ihm werde ich getragen und gehalten und ich komme dank ihm an mein Ziel. Und wisst ihr, es entspannt mich kolossal im Alltag, in den ganz normalen Dingen. Nämlich im Blick auf Fehler, die ich mache, auf Versäumnisse, auf Versagen. Ich weiß nämlich, dass Jesus bereits dafür geblutet hat und dass ich nicht dafür meinen Kopf hinhalten muss. Was für ein grandioses Ding. Das macht mich total gelassen im Blick auf fromme Tugenden, auf Erfolge, auf Dinge, die ich mir vielleicht manchmal einbilde und denke, ja, das hast du jetzt aber super hingekriegt. Ich weiß doch, dass Jesus allein, dass seine Gnade allein mich rettet. Nicht meine Leistung oder meine guten Taten oder dass Jesus, wie es hier dann heißt, den Mächten und allem, was in dieser Welt wichtig ist, den gar ausgemacht hat. Das entspannt mich, das lässt mich ruhig schlafen, auch nach den Nachrichten noch. Auch wenn ich mich hin und wieder bei Sorgen ertappe. Ich weiß es aber, mein Herr ist Chef im Ring. Nichts und niemand kann diesem Chef das Wasser reichen. Und alles, was mich anfixt, was mich ärgert, muss ich final mit ihm auseinandersetzen, nicht mit mir. Der tritt für meine Rechte ein. Er ist meine Gerechtigkeit. Der verteidigt mich. Der verteidigt seine Schafe gegen jedweden Angriff oder Raub und bringt sie sicher nach Hause. Glaube ist wirklich alltagstauglich. Bei näherer Betrachtung stimmt das, finde ich, absolut. Vielleicht erwarte ich manchmal so immer jeden Tag große Wunder und wer weiß, was für Besonderheiten. Nein, ich entdecke aber, wie Jesus in meinem Leben immer wieder da ist, wie er es prägt, wie er es verändert, wie er es korrigiert, wie er es auch segnet. Wenn keine weltbewegenden Dinge passieren, weiß ich es doch. Er ist immer da. Er ist für mich. Er ist bei mir, er ist mit mir, ja, er ist in mir. Ich mache dir Mut, mach mal diesen Praxistest. Entdecke Jesus mitten in deinem Alltag und leb mit ihm. Und wenn du diese Erfahrung machst, das kann ich dir versprechen, willst du nicht mehr tauschen. Du weißt nämlich, mir konnte nichts Besseres passieren. Jesus ist grandios alltagstauglich. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du mitten in unserem Leben aktiv bist. Nicht nur damals bei diesen Fischern am See von Genezareth, nicht nur damals in irgendeiner Halle mit lauter Kranken am Teich Bethesda, sondern auch heute hier. Und danke, dass du für uns auch Lösungen und Gedanken hast, wie du unser Leben gestaltest und veränderst. Du stillst bis heute unseren Lebenshunger und da bleiben oft noch mehr als 12 Körbe voll übrig. Du machst auch heute noch Stürme wieder ruhig, die in unserem Leben getobt haben und du gehst über den Wellen. Und ja, das sind schöne alte Geschichten, aber letztlich können wir sie in unserem Alltag immer wieder und immer neu erleben. Danke, dass du da bist und dass diese Fakten und Fundamente des Glaubens gelten. Und hilf uns, Herr, dass wir uns nicht in der Theorie verlieren, sondern wirklich im Alltag damit leben, denn es ist das Beste, was uns passieren kann. Du bist da, du lebst in uns. Was für eine Gnade. Amen.